Rubble Tea mit Carlotte Bru und Marlina Florentine Sternberg.
Na, Urlaubsmaus?
Na, pinkhaarige Maus? Ich frage mich, ob es noch pink sein wird, wenn die Folge online kommt.
Wenn ich mir kein einziges Mal die Haare wasche, dann ja. Aber es soll auch eigentlich eher so ein Peach sein. Das sieht mir jetzt in der Kamera auch krass pink aus. Ja, ich war beim Friseur. Aber du lässt dir die ganze Zeit in Vietnam auch die Haare waschen.
Hast du in meiner Story gesehen, ne? Tatsächlich habe ich heute das erste Mal selber meine Haare gewaschen.
Wir nehmen nämlich heute das erste Mal nicht zusammen in einem Raum auf, weil Carlotte schon wieder Mrs. Worldwide einfach im Urlaub ist. Und ich bin in Berlin. Und Carlotte, wo bist du?
Ich bin in Vietnam.
Geil. Und du bist die Einzige von uns, die es gepackt hat, sich ein Bubble Tea zu besorgen.
Ja, das ist so geil. Also so, es gibt hier ja diese App, die heißt Grab. Und das ist so wie Uber. Und du kannst da halt alles jederzeit irgendwie bestellen. Und das, die liefern dir das so krass schnell. Wir fahren auch die ganze Zeit, also ich bin mit meinem Freund hier, fahren die ganze Zeit auch mit dem Grab-Bike. Und das ist dann so ein Scooter, so ein Roller. Und man sitzt einfach hinten bei so einem fremden Mann auf dem Roller. Aber es macht so was? Spaß. Es ist richtig geil. Ja, der kommt dann. Und dann setzt du dich einmal hinten drauf und der fährt dich dahin, wo du hin willst. Und dann kostet das halt irgendwie so 1 Euro.
Okay, ich finde, also sorry, ne, das heißt Grab. Und dann setzt man sich hinten bei einem fremden Mann mit auf den Scooter. Was ist das denn für ein Konzept?
Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich, das ist tatsächlich ein interessanter Gedanke. Aber ich meine, er grabt ja nicht nach mir, sondern ich bin ja hinten. Weißt du? Also wenn dann, halt ich mich ja
also hoffentlich. Fest. Hoffentlich ist es so. Und dann bestellt ihr aber immer 2?
Ja, also man kann auch dort Autos bestellen, so wie bei dem Uber, was wir ja auch in Berlin haben. Aber irgendwie Auto ist nicht so, macht nicht so viel Spaß. So, weil dann ist alles so klimatisiert und du bist so abgeschlossen in so einer Kapsel. Und auf dem Roller ist es halt noch mehr so abenteuerlich. Deswegen haben wir das jetzt ein paar Mal gemacht, dass wir einfach 2 solche Roller bestellt haben.
Ja, ich habe ja selbst eine Vespa, nur bin ich die seit 5 Jahren nicht gefahren. Die steht leider einfach nur rum und ich verpasse jedes Jahr aufs Neue, mir einen Inspektionstermin zu machen, was halt voll sad ist. Aber ich fühle das Roller-Feeling. Was für eine Sorte Bubble Tea hast du denn?
Ich habe es extra nochmal nachgeguckt. Ich habe Roasted Rice Milk Tea und da drin sind, da muss ich jetzt nochmal auf die Bestellung gehen, weil ich habe mir ganz verrückte Sachen ausgesucht. Also ich habe wirklich das komplett diesmal ausgereizt. Cheese Jelly und Matcha Almond Panna Cotta. Und das irgendwie habe ich auch noch den Fehler gemacht, dass ich so, ich wusste nicht, welche Größe ich nehmen sollte. Und dann habe ich Size M Full of Jelly genommen und jetzt ist halt dieses ganze, ich zeig Marlina das gerade in die Kamera, dieses ganze Ding ist halt voll mit irgendwelchen Gel. Und es sieht hardcore eklig aus. Ich bin voll gespannt.
Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Das ist ja widerlich. Ja, ich hatte nämlich so voll den Fail. Es ist Sonntagvormittag. Ich bin auch heute Morgen aufgewacht und war so, fuck, du brauchst noch Bubble Tea, voll vergessen. Und dann wollte ich mir halt bei Volt Bubble Tea bestellen, so wie wir das halt sonst die letzten Male auch gemacht haben. Und hab halt so vorbestellt für 11.55 Uhr, mich voll gefreut, alles geklappt. Ich habe mir irgendwas mit Maracuja ausgesucht und um auf den Mindestbestellwert zu kommen, halt irgendwie noch, ich glaube, es war Honigmelone oder sowas. Und dann habe ich halt Carlotte geschrieben, so, yo, ich habe mein Bubble Tea schon bestellt, bla bla bla. Dann ist ihr aufgefallen, oh fuck, ich brauche ja noch ein Bubble Tea. Und dann habe ich nochmal in die Volt-App geguckt und hab gecheckt, das Combi hat gar nicht heute auf, sondern die Vorbestellung war für morgen Vormittag. Das heißt, ich habe jetzt kein Bubble Tea, aber ich habe was ganz anderes Tolles. Nee, ich habe den abbestellt. Ich will montags morgens nicht 2 Bubble Tea trinken. Aber ich habe was anderes ganz Tolles, was namentlich da sehr dran kommt. Ich habe neulich eine kleine Einweihungsparty geschmissen in meiner neuen Wohnung. Und von da habe ich noch, weil ich trinke ja kein Alkohol, ein Robbie Bubble Jungle Party. Und den mache ich jetzt auf. Ich habe das Ewigkeiten nicht getrunken, aber wir fanden es irre lustig, das zu kaufen. So. Hast du irgendwelche Kindheitserinnerungen an Robbie Bubble?
Nee, tatsächlich nicht. Weil irgendwie war das sowas, was ich nie hatte. Aber ich würde das jetzt schon gerne probieren. Also ich wünsche mir gerade sehr, dass ich bei dir bin und das auch mal trinken kann. Weil eigentlich finde ich das voll appealing, so einen alkoholfreien Sekt. Sag mal bitte, ja, wie der schmeckt.
Ich finde, es sollte es auch öfter geben, weil das ist halt eindeutig, es steht ja auch drauf, Party for Kids, aber mach doch mal Party for Erwachsene, die vielleicht gerade keinen Bock haben, Alkohol zu trinken. Wie wär's? Mhm. Okay, es riecht halt einfach wie so eine Apfelschorle.
Es schmeckt auch einfach wie Apfelschorle. Ja, bei mir ist es
so. Ja, lol. Aber so eine, was für eine Apfelschorle? Naturtrübe oder diese eklige Lift-Apfelschorle?
Lift. Hä, das checke ich jetzt wirklich gar nicht, weil ich weiß noch, als Kind, also wir hatten jetzt auch nie irgendwie Robbie Bubble zu Hause, aber ab und zu hatten mal Leute, wenn sie Geburtstag hatten, haben halt Robbie Bubble mit in die Schule gebracht. Und ich habe das halt immer als sowas übel Geiles in Erinnerung und es schmeckt halt wirklich literally einfach nur wie billige Apfelschorle. Dabei soll das doch Jungle Party sein und nicht deutsche Streuobstwiesen Party. Also ich dachte, Robbie Bubble, Bubble Tea,
okay,
safe thing.
Soll ich mal bei mir auch
namentlich testen? Doch nicht. Bitte. Weil das sieht wirklich eklig aus. Mal wieder.
Ja, vielleicht habe ich noch mehr Pech als du. Okay, oh mein Gott. Es ist überall dieses Chili. Oh. Okay, also das Getränk selber schmeckt und? Eigentlich ganz geil. Erinnert mich irgendwie erinnert mich das an Sushi. Ich weiß nicht warum. Sushi, weil ich glaube, es gibt so einen Sushi-Laden in meiner Heimatstadt in Bielefeld. Und die haben so Matcha-Eis. Und ich finde, das schmeckt so ähnlich. Aber das Gel ist bisher mir halt noch nicht reingekommen. Keine Ahnung. Oh, guck mal, das eine hat sogar eine Sternform. Wow, die geben sich ja voll Mühe damit. Schmeckt ganz normal, wie Tapioca-Perlen. Aber ich glaube, es gibt auch unterschiedliche Arten von Jelly da drin. Deswegen, ich bin mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt während unserer Aufnahme.
Ich bin auf jeden Fall, habe ich Envy für deine Experimentierfreudigkeit.
Ja, ich muss ehrlich sagen, es war ein bisschen Verzweiflung, weil ich irgendwie gar nicht richtig gecheckt habe, was es hier so gibt und was ich da überhaupt bestelle. Ich wollte halt nicht, dass ich einfach nur ein Getränk kriege ohne Perlen drin. Und deswegen habe ich irgendwie ganz viele Sachen angeklickt.
Ja, aber ansonsten, was geht sonst so?
Wir sind heute umgezogen in eine andere Unterkunft. Ich bin ja jetzt schon seit 3 Wochen oder so hier in Vietnam. Wir waren erst unten.
Hä, du bist schon so lange weg.
Saigon. Ja, crazy, nee. Oder?
Ja.
Oder 2,5 Wochen.
Also, es kommt mir so vor, als ob du letzte Woche geflogen bist, um ehrlich zu sein. Aber gut, es liegt einfach daran, dass ich dich so sehr vermisse.
Ich überlege tatsächlich sogar noch länger zu bleiben.
Ja, mach mal.
Ich würde eigentlich in 3 Wochen zurückfliegen und ich überlege einfach nach Indien zu gehen.
Aber alleine oder mit Dani?
Was hältst du davon?
Ja, mach.
Alleine.
Ja, mach dann. Was soll ich davon halten? So, ja, mach mal.
Ich
würde auch gerne, aber I can't.
Ja, ich muss sagen, ich habe halt so voll Respekt irgendwie vor Indien, weil ich auf meinen Reisen bisher halt schon so gemischte Sachen so darüber gehört habe, weil es halt so ein mega riesiges, krass bevölkertes Land ist und das auch wirklich sehr, sehr anders ist zu dem Westen und dem, womit wir so aufgewachsen sind. Und mir wurde immer gesagt, das ist auf jeden Fall nichts, was man direkt als erstes machen sollte, wenn man das erste Mal nach Asien geht. Und irgendwie
aber du bist dann ja nicht das erste Mal in Asien.
Angst. Aber ich habe halt so eine irrationelle Angst irgendwie inzwischen, glaube ich, entwickelt, dass ich so voll Respekt davor habe. So, weil ich merke ja schon hier in Vietnam, was ja eigentlich ein sehr touristenfreundliches Land ist, dass es so eine krasse Reizüberflutung ist manchmal und ich einfach nur hardcore überfordert bin von allem. Ja, ich glaube, in Indien wird es halt noch krasser. Aber ich würde auch wahrscheinlich relativ direkt in eine Yogaschule gehen. Ich glaube, in der Nähe vom Himalaya, also so, wo es schon bald ins Gebirge geht und so, ein Ort, der heißt Rishikesh. Und da wird wohl das Yoga erfunden. Und ja, ich überlege da so eine Yogalehrerausbildung zu machen.
Hä, mach doch! Ist doch mega geil! Mach das unbedingt. Komm, wann hast du noch mal die Chance?
Ja, voll. Das denke ich mir auch. Aber gleichzeitig wäre ich dann halt 4 Wochen ohne meinen Freund. Das hatte ich ja auch noch nie. Und
Also, du kannst doch so viel Zeit mit diesem Typen verbringen. Aber die Yoga-Ausbildung, die kannst du vielleicht nur jetzt machen.
Und was geht bei dir?
Ja, mach das mal. Ach, ich bin irgendwie so richtig kaputt. Die letzten Wochen waren einfach krass viel los und ich bin irgendwie nicht so dazu gekommen, mich zu erholen und ich wache einfach morgens auf, bin total matschig und dann hatte ich die ganzen letzten Tage noch so heftig Schmerzen im Arm. Das ist nämlich, wenn man über 30 ist, dann fängt das nämlich an, der körperliche Zerfall. Und jetzt, dann war so, ja, das ist ein klassischer Tennisarm. So, ja, okay, ich bin nicht mal Linkshänderin, keine Ahnung. Aber ich bin halt ja eh durch ADHS und generalisierte Angststörung eh immer überall so krass verspannt. Und dann kommen halt leider so Sachen und ich habe eh immer irgendwo irgendwelche Schmerzen. Und gerade ist es einfach voll ätzend. Aber jetzt ist Sonntag, ich gehe nachher zur Massage und danach auch zum Yoga. Ich glaube, die nächsten Wochen werden auch zumindest Stand jetzt ein kleines bisschen ruhiger, bevor dann die ganzen Taylor Swift-Konzerte losgehen. Ja, aber ich hatte auch diese Woche war das, einen sehr, sehr interessanten Follow-Me-Dreh, wo ich eine begleitet habe, die so wirklich so styletechnisch komplett in den 40ern, also USA, 40er Swing lebt. Und da habe ich mit ihr einen Tanzkurs gemacht. Und ich hasse Tanzen, also so Standardtanz, ne? Sowas fände ich ganz grauenhaft. Aber es hat mir Spaß gemacht. Und jetzt kann ich irgendwie so einen Grundschritt für Swing und habe irgendwie so ein cooles Kleid aus den 40ern. Und das war sehr nice. Aber ja, ich bin so ein bisschen Matsch im Kopf.
Du hattest auch so einen Hut auf, oder? Habe ich irgendwie in deiner
Story
gesehen.
Ich hatte auch so einen
Hut
auf. Genau, und der Hut, der war aber von unserer Protagonistin. Also ich habe quasi ein Kleid im Vintage-Laden geshoppt und alles andere habe ich von ihr bekommen. Und was das für ein Kleid ist, das könnt ihr dann irgendwann demnächst in der Reportage sehen. Den Big Reveal, welches Kleid ich mir geshoppt habe. Ja, es ist sehr, 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 sehr schön. Wirklich, es ist krass schön. Dann lass uns mal anfangen, oder?
Yes, willst du diesmal sagen, was wir hier überhaupt treiben?
Ich kann gerne nochmal wiederholen, was wir hier treiben. Hallo, wir sind der Brabbeltee-Podcast. Und wir besprechen TikToks. Jede Person von uns bringt einen TikTok mit, was wir dann thematisch besprechen. Und wir schauen immer so ein bisschen, was sagt uns das vielleicht auch irgendwie über unsere Generationen aus, weil wir nämlich aus zwei verschiedenen Generationen sind. Und schauen aber auch einfach so ein bisschen, was geht eigentlich auf TikTok, was ist da irgendwie cool, unterscheiden sich unsere Algorithmen krass. Das ist unser Podcast. Ich habe das Gefühl, wir sind heute beide so voll in so einem, es ist eigentlich Sonntag. Naja, jetzt machen wir das halt mal. Und du musst mir zuerst einen TikTok schicken.
Oh mein Gott, ich glaube, ich erkläre gerade in meinen Bubbles, wo der Käse da drin ist.
Aber schon Frischkäse, oder?
Ich muss mal ein Foto machen. Ja, ich glaube Frischkäse. Ich hoffe. Ich habe auch einen Löffel dazu bekommen. Ich werde gleich einen löffeln und testen. Weil ich mache ein Foto, damit ihr das auch später alle angucken könnt auf unserem Instagram.
So. Ich kann ja parallel eine super peinliche Story erzählen zu Käse in Lebensmitteln. Ich habe nicht gecheckt, dass in Käsekuchen kein richtiger Käse drin ist. Ich dachte halt literally immer, der hieß Käsekuchen, weil da irgendwie Gouda drin ist. Und das habe ich gedacht, bis ich irgendwie so mit 20 Mal selbst eingebacken habe. Das TikTok. Oh Gott, ich bin so gespannt. Ach, mein Internet ist so wack. Das steht natürlich einfach nicht.
Let them eat cake. He took the bone.
Who told you that was a good idea? It's content like this that just solidifies the fact that influencers of this caliber are just living in a completely different reality. I don't know how much this influencer makes, but given the fact that getting a seat at the Met Gala is like $75,000, I imagine a lot. The economy nowadays is so terrible that majority of people nowadays are just scraping by. This right here is so tone deaf.
Ich muss mir kurz nochmal ihr Kleid anschauen. Also man sieht ganz am Anfang eine anscheinend ja Influencerin, die so ein übel krasses Outfit anhat. Und ich gehe mal davon aus, dass sie damit auf der Met Gala war, oder? Also es ist halt so ein Outfit mit übel vielen Blumen dran. Es ist super, super schön, aber natürlich auch krass bougie.
Who told you that?
Okay. Let's talk about it.
Ich habe gerade so ein Gelding gegessen. Irgendwie finde ich es dann immer voll schwierig, den Absprung zu schaffen, weil man runterschluckt. Weil ich könnte darauf so ewig rumkauen auf diesem Gel. Ja, erstmal finde ich es voll funny, dass du einfach Met Gala sagst, als wäre das so ein Mittelalterfest.
Ich sage das aber immer so.
Ja, es hat auf jeden Fall Ähnlichkeiten. Vor allem auch im Zusammenhang mit diesem Let Them Eat Cake. Und obwohl das... Ich glaube, das war nicht Mittelalter, aber also...
Nee, das war Marie Antoinette, das war nicht Mittelalter.
Sein. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich vor lange nicht wusste, dass das was anderes war, sozusagen die, wie heißt diese Zeit, Rokoko oder so, was anderes war als Mittelalter. Ich dachte irgendwie so von Märchen und so, da gab es ja auch immer Königinnen und Prinzen und so und ich dachte, das wäre die gleiche Zeit wie diese Zeit, aber das ist was anderes. Das sind so ungefähr 300 Jahre dazwischen.
Das weiß ich jetzt auch. Okay, also heißt es nicht Met Gala. Ich werde, glaube ich, einfach nur aus Prinzip weiterhin Met Gala sagen, einfach weil ich es lustig finde, weil ich mir dann vorstellen kann, dass sie da eigentlich alle um Lagerfeuer drumherum sitzen und aus so einem Horn Met trinken. Warum hast du das TikTok ausgesucht?
Ich habe es ausgesucht, weil das eine krasse Debatte gerade auf TikTok ist, die halt dieses Video auf das ja der Creator reagiert hat, ausgelöst hat. Das Video ist von der Influencerin Hailey Bailey. Und eigentlich heißt sie aber, eigentlich hat sie einen anderen Namen. Ich habe nämlich diesmal auch wieder ein bisschen recherchiert. Khalil heißt sie eigentlich, Hailey Khalil. Sie ist auch mega groß, die hat mehrere Millionen Follower auf TikTok. Und sie war halt auf der Met Gala, beziehungsweise eigentlich, sie hat jetzt auch so ein Apology-Video irgendwie gepostet. Eigentlich war sie gar nicht auf der Met Gala, sondern irgendwie nur zwei Straßen weiter oder so und sollte als Moderatorin so irgendwelche Stars auch interviewen. Genau, und sie hat halt dieses Video gemacht zu diesem viralen Sound, der aus der Verfilmung von Marie Antoinette stammt. Und das hat jetzt halt voll krass, also wirklich heftig was losgetreten, so auf Social Media, dass jetzt nämlich Leute Influencer blocken. Das nennt sich Celebrity Blockout oder auch Digital, und das kann ich jetzt nicht aussprechen, Guillotine, dieses Ding, wo Guillotine, der Kopf so abgehackt wird. Und das machen jetzt anscheinend Menschen und blockieren so Drake, Taylor Swift, Beyoncé, Kim Kardashian, generell die ganze Kardashian-Jenner-Family. Hast du es schon mitbekommen?
Ich habe das mitbekommen, dass Leute plötzlich lauter Celebrities blocken, aber ich hatte mich noch nicht damit auseinandergesetzt, woher das kommt und was das irgendwie losgetreten hat. Ich habe das einfach als was hingenommen, so, ja, okay, das machen jetzt irgendwie alle und das ist jetzt cool. Ich weiß nur noch nicht so ganz, was ich darüber denken soll, weil, ja, das ist natürlich irgendwie eine Form von Protest und aber bringt es halt wirklich was? Die sind reich, die werden auch reich sein, wenn Person XY sie irgendwo auf Instagram blockiert. Aber natürlich ist es gerade irgendwie ein guter Aufhänger, darauf aufmerksam zu machen, dass dieser Reichtum, der einfach bei vielen Celebrities etc. existiert, nicht normal ist und auch nicht gut für die Umwelt.
Stichwort Taylor Swift auch, ne? Es gibt doch, da gab es ja auch diesen Skandal, wo der eine Typ halt irgendwie mal festgehalten hat, wie viel sie so rumfliegt und dass sie ja sogar zwei Privatjets hat, die wegen ihr rumfliegen. Ja, ich meine, ich finde es halt einfach auch voll spannend, diese Debatte gerade, weil es ist ja schon immer so gewesen, dass so Celebrities in einer ganz anderen Bubble unterwegs sind und natürlich viel mehr finanzielle Mittel haben und einen ganz anderen Lifestyle pflegen. Aber dass das jetzt so nochmal aus einer anderen Perspektive gesehen wird, im Zusammenhang mit der Met Gala und gerade jetzt zu einer Zeit, wo so viel los ist auf der Welt, ne, wo wir diese Kriege haben und so, dass Menschen das halt viel kritischer plötzlich sehen. Vor allem finde ich es halt so krass spannend im Zusammenhang mit diesem TikTok-Sound, Let Them Eat Cake, dann mit ihrem Outfit, was ja voll an diese Zeit erinnert, wo auch der Marie-Antoinette-Film spielt. Und auch noch im Zusammenhang damit, dass die Met-Gala ja auch immer so ein Thema hat, nach dem man sich kleiden soll. Und dieses Jahr war das Thema eine Kurzgeschichte von James, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Borlett aus 1962. Die heißt The Garden of Time. Wer Bock hat, ihr könnt es einfach mal googeln. Die ist online als PDF. Und die Geschichte setzt sich tatsächlich auch auf so einer symbolischen Ebene, würde ich jetzt sagen, mit Klassenkampf auseinander. Es geht nämlich um einen Graf, der in einem prächtigen Anwesen lebt und jeden Abend so spazieren geht in seinem Garten, während seine Frau Mozart auf dem Cembalo spielt. Und der Garten ist voller Zeitblumen, die Zeit manipulieren können. Und es geht damit los, also die erste Szene dieser Geschichte ist, wie er halt beobachtet, dass so eine Menschenmenge, wie so ein Heer, sich halt nähert in der Ferne. Die kommen immer näher und er und seine Frau pflücken halt immer wieder diese Zeitblumen, um halt die Zeit kurz anzuhalten. Aber eigentlich kommt ihnen mit dieser Menschenmenge halt der Untergang immer näher. Ja, das kann man halt auch so sehen, als wären das so die Proletarier, so die armen Leute, die so kommen und halt irgendwie seine Macht zu stürzen oder sein prächtiges Anwesen einzunehmen oder so.
Ich habe aber das Gefühl, dass jetzt voll viele halt von den Leuten, die auf der Met-Gala waren, das einfach auch nicht so ganz verstanden haben, das Motto. Die haben halt alle irgendwie Blumenklamotten angehabt. Aber A, hätte man daraus viel, viel mehr machen können. Ich hatte auch so einen Instagram-Post gesehen, wo halt so hervorgehoben wurde. Und die Person hat das in die Nachhaltigkeit interpretiert, bla bla bla. Und dann war es halt so, ja, keine Ahnung. Celebrity XY hat halt so ein paar Vintage-Steine auf ihrem Kleid gehabt. So, ja, mega, das ist ja total krass, wow. Was dann natürlich auch total pretentious wirkt, wenn man sich reinzieht, wie die sonst leben. Ja, es ist halt einfach so eine krasse Zurschaustellung von, ich gehöre halt einfach einer komplett delusional Gesellschaftsschicht an, die für so viel Scheiße auf der Welt letztendlich verantwortlich ist und so viel CO2-Emissionen hat. Und das ist einfach alles ganz ungerecht verteilt auf dieser Welt. Und ich finde es aber gut, dass da inzwischen einfach ein viel größeres Bewusstsein für herrscht. Weil früher war das halt so, wow, Celebrities, so total einfach nur in die Höhe gehoben und auf den Podest gestellt. Und heute werden aber diese Sachen viel, viel mehr kritisch hinterfragt. Und ich glaube, das braucht es aber halt auch. Und ich habe halt das Gefühl, dass gerade Gen Z und jüngere Leute da viel krasseres und viel krasseres Bewusstsein für haben und auch viel eher auf die ganzen Celebrities gehen. Also keine Ahnung, als ich Teenie war und Bravo gelesen habe, da wurden die halt alle einfach nur so abgehypt und es waren halt so krasse Menschen. Und heute schaut man aber viel eher, was machen die denn eigentlich? Haben die vielleicht einen total emissionsverschleudernden Privatjet? Und bei mir selbst, ich habe auch so dieses, dass ich früher ganz vielen wirklich so reinen, auch großen Fashion-Influencerinnen gefolgt bin, weil I'm a Fashion-Girlie. Und ich dann aber irgendwann total den Impuls hatte, denen allen zu entfolgen, weil, keine Ahnung, ich glaube, das beste Beispiel für mich ist zum Beispiel Leonie Hanne, die eine krasse Reichweite hat, den ganzen Tag irgendwie nur irgendwo hinfliegt, 3 verschiedene Wohnsitze und einfach nur Luxus-Lifestyle repräsentiert und ich mir das auch letztendlich irgendwo gerne angucke. Ich liebe ja auch Kardashians, aber auf der anderen Seite würde halt eine Leonie Hanne sich zum Beispiel never ever in irgendeiner Weise politisch äußern und ich finde, das ist einfach so krass vorbei an jeglicher Realität und da geht es ja gar nicht darum, dass die Leute dann irgendwie permanent politischen Content machen, aber einfach so bei allem nie auch nur irgendwas zu sagen und einfach so zu tun, als ob nie irgendwas auf der Welt passieren würde, das regt mich halt einfach inzwischen so auf. Und solchen Leuten kann ich auch einfach nicht mehr folgen. Also ich folge auf Instagram wirklich nur noch Leuten, die sowas halt einfach nicht machen. Oder Menschen, mit denen ich befreundet bin, die halt Fashion-Content machen. Ansonsten folge ich, glaube ich, echt keinen Fashion-InfluencerInnen mehr, weil mich das einfach so ankotzt, halt auch so diesen Konsum. Und ich merke das auch halt bei mir selbst immer mehr, dass ich mich mit ganz vielen Sachen da einfach so null mehr identifizieren kann.
Ja, ich fühle das voll. Gleichzeitig bin ich so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich finde, was noch schlimmer ist als Leute, die gar nichts sagen, sind Leute, die was sagen, wovon sie keine Ahnung haben. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt bei jedem Fashion-Influencer die politische Meinung hören will oder jetzt zum Beispiel aktuell die Meinung zu dem Israel-Gaza-Konflikt oder so. Also ich glaube, es ist manchmal auch gut, wenn Leute eine Spezialisierung auf was haben und sich dem Thema voll widmen. Und ich glaube auch, dass Menschen, die solchen Fashion-Influencern folgen denen ja auch, weil sie sich für deren Stil irgendwie jetzt interessieren und nicht für deren politische Meinung. Und gleichzeitig haben wir ja auch das Recht, uns das selber jetzt so zusammenzustückeln, wie wir es haben wollen. Weißt du, und wenn du es gar nicht fühlst, es ist übelst dein Recht, denen dann nicht zu folgen. Und ich finde sowas auch zu flach. Weißt du, ich folge auch solchen Leuten nicht und will lieber jemanden, der irgendwie auch für was steht. Aber ehrlich gesagt, allein schon in der Medienbubble gibt es auch für viele Leute, die sogar zu politischen Themen irgendwie was machen und voll oft nicht mal ihre eigene, also nicht mal so ihre Meinung kundtun. Bin ein bisschen hin und her gerissen, weil ich habe eine Meinung zu Sachen, aber auf meinem eigenen Instagram poste ich auch nicht zu jedem Thema was, weil ich denke mir immer so, müssen jetzt alle Leute irgendwie meine Meinung wissen? Und manchmal sucht man ja auch so einen Rückzugsort, wo es mal nicht alles so schlimm ist. Weißt du?
Voll. Und ich verstehe auch total so dieses, man kann ja auch nicht von jeder Person immer erwarten, dass sie zu allem etwas sagt. Also gerade auch Leute, die sich zum Teil politisch äußern, kriegen dann ja auch Nachrichten wie, warum hast du da und dazu noch nichts gesagt? So, ey, Leute, man ist nicht verpflichtet, zu irgendwas zu sagen. Und wie du schon gesagt hast, wenn man keine Ahnung von was hat, dann sollte man lieber die Klappe halten. Aber ich persönlich, und ich verstehe voll, wenn solche reinen Luxury Fashion Instagram Accounts für Leute irgendwie so eine Ablenkung von den ganzen Problemen in der Welt sind. Ich kann mir das aber einfach persönlich nicht mehr geben, weil ich finde das einfach hardcore verblendet. Und ich bin jetzt auch kein, also ich bin eine sehr politische Person, aber ich äußere mich jetzt auch nicht auf meinen Social Media Accounts permanent übel krass politisch, auch aufgrund meiner Tätigkeiten für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber so dieses reine, boah, ich habe jetzt hier schon wieder 10 Hermes-Taschen gekauft. So, I can't anymore. Auf der anderen Seite gucke ich auch gerne Kardashians.
Ja, Mann, ich liebe die Kardashians. Aber ich gucke mir ein, also das ist für mich so wie mein Rückzugsort, mein Sanctuary. Mir so reiche Leute beim Reichsein einfach anzugucken. Ich finde das mega geil. Ich finde das so entspannend. Ich finde das so voll entlastend zu sehen, wie wenige Probleme manche Menschen einfach haben. Und gleichzeitig will ich auch nicht in deren Haut stecken, weil ich hätte so ein schlechtes Gewissen. Ich stimme dir eigentlich bei allem zu. Nur ich finde, ich glaube, vielleicht ist der Unterschied sozusagen so ein Überkonsum so und so Maximalismus, Kapitalismus, das so zu promoten, weil ich finde, da ist noch so ein Unterschied. Weißt du, man muss ja nicht politisch sein, aber man kann sich trotzdem hinstellen und mit einer gewissen Awareness so durch die Welt gehen. Und wenn man halt jeden Tag 3 Ads irgendwie auf seinem Instagram postet und irgendwie alles nur so im Überfluss und Luxus zeigt, dann ist es halt nicht mal ein politisches Statement, sondern irgendwie so ein Wertestatement. So. Weißt du, was ich meine?
Ja, voll. Und ich habe aber auch das Gefühl, dass solche Sachen immer weniger populär wahrscheinlich werden, oder hoffe ich zumindest. Und das ist aber auch so ein Problem, was ich zum Beispiel habe. Also ich habe ganz lange auch gerade während der Pandemie auf TikTok lauter so Lego-Content gepostet und so, wo es halt auch schon eigentlich hauptsächlich um Konsum ging. Und irgendwie zu zeigen, so, hey, guck mal, ich habe irgendwie das neue coole Lego-Set, weil es halt auch einfach gut funktioniert hat, to be honest. Und ich daran irgendwie Spaß hatte. Und das war ja auch in einer Zeit, da hatte man wenig anderes, um ehrlich zu sein. Also außer Sachen zu kaufen und damit irgendwo eine innere Leere zu füllen. Und jetzt bin ich aber auch total in diesem Dilemma, dass früher habe ich ja auch viel im Fashion-Bereich gemacht. Ich habe ja auch immer ganz viele Klamotten und Schuhe und Sneaker und sowas geschenkt bekommen von Brands. Und damit kann ich mich aber auch gar nicht mehr identifizieren. Und ich bin so total in diesem Dilemma, dass ich mich mit diesen ganzen Konsumsachen zum Teil gar nicht mehr so richtig identifizieren kann. Darauf aber zum Beispiel mein TikTok-Account zum Großteil basiert. Und I don't know what to do.
Ja, du hast ja letztens auch geschrieben, dass du eine Social-Media-Beratung von mir willst. Und ich glaube, mein Tipp wäre, ja, dass du dir halt überlegst, was für Themen du jetzt gerne bedienen willst und worauf du Bock hast, und einfach das rausballern die ganze Zeit. Weil ich glaube, ich habe gestern noch darüber nachgedacht, man kann nicht immer nur darauf vertrauen, was gut läuft, weil manchmal brauchen die Sachen so eine Zeit, bis sie so ihre Zielgruppe finden. Und klar, jetzt hast du irgendwie auf deinen Socials so Leute, die du jetzt vielleicht nicht mehr so abholst, wenn du jetzt nicht mehr den Lego-Content machst. Aber es werden neue Leute dazukommen, wenn du jetzt Content machst, für den du wirklich stehen willst auch.
Ja, voll. Und ich finde auch, dass es man das ja auch bei ganz vielen, oder was heißt ganz viele oder so, also zumindest einigen großen InfluencerInnen sieht. Also ich glaube, Luisa Dellert ist irgendwie so das beste Beispiel dafür, dass sie halt früher so Fitness-Influencerin war und dann gemerkt hat, oh nee, irgendwie, ich mache jetzt mal ganz viel Nachhaltigkeit und jetzt macht sie viel so mentale Gesundheit. Und es schon irgendwo ja einige InfluencerInnen gibt, die so von so einem komplett, ich in Anführungszeichen, stumpfen Thema. Da? Ich bin noch da. Oh. Die so von so einem komplett in Anführungszeichen stumpfen Thema irgendwo Nie dann mehr. In was mit mehr Hintergrund irgendwo gewechselt sind. Und ich bin mal gespannt, was da auch irgendwie in Zukunft noch passiert. Aber was ist denn so auch dein Take zu den ganzen Celebrities, die halt auch so krass wie Privatjets und so fliegen? Stichwort Taylor Swift.
Sag mal was.
Also ich höre dich zumindest. Juhu. Hallo.
Okay, ich höre dich auch. Oh Gott, es gibt mir so ganz schlimme Flashbacks zur Corona-Zeit irgendwie, wo man dauernd nur in solchen Calls hing und es dauernd gehakt hat. Und in mir hat es so ein krasses Stresslevel die ganze Zeit durch diese Situation. So, ich bin so auch eigentlich nicht so ein krasser so People-Pleaser, aber ich will wirklich niemandem ins Wort fallen. Und ich fand das immer so unangenehm in den Calls, weil ich irgendwie auch verflucht bin. Oder vielleicht ganz Deutschland ist verflucht mit so einer schlechten Internetverbindung.
Dann hast du jetzt gar nicht meine Frage mitbekommen, ne? Ich wollte von dir wissen, was denn dein Take ist zu so Celebrities, die halt auch einfach krass Privatjets haben. So Stichwort Taylor Swift.
Boah, ich finde Privatjets, ich glaube, das ist halt richtig chillig, damit zu reisen. Ich glaube, das ist richtig krass geil. Ich bin ja auch, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin wirklich Schande auf mein Haupt, aber ich fliege halt auch relativ viel, weil ich halt so gerne reise. Und ich rede mir immer ein, weil ich halt kein Fleisch esse, dass es das irgendwie wieder ausgleichen würde. Aber das tut es wahrscheinlich nicht. Ja, also ich kann irgendwie schon verstehen, dass dass man irgendwie so das vor sich selber auch rechtfertigen kann, so als Promi, weil ich meine, Taylor Swift, die macht so eine krasse Tour, oder auch die Kardashians, die werden ja angefragt einfach an so vielen Orten. Ich meine, irgendwie Kim Kardashian war jetzt auf dem OMR in Hamburg auf dieser Messe.
Ja, richtig.
Marketingmesse, Online-Marketing-Messe. Ich find's mega krass, dass die da war. Ich konnte es gar nicht glauben. Ey, ich muss auch unbedingt zum OMR. Ich will, dass mich mal irgendwer einlädt oder so, weil ich habe voll FOMO deswegen. Nee. Ja, was sagst du?
Carlotte, da gehen einfach nur richtige Opfermenschen hin zu OMR. I'm sorry, aber ich war da noch nie und ich bin sehr stolz drauf.
Echt?
Ich würde aber auch gerne mit Kim Kardashian in einem Raum sitzen, not gonna lie. Von hier ist aber auch so ein Video viral gegangen, wo auf der OMR, ich gehe mal davon aus, ich glaube, es war nur eine Person, halt Free Palestine gerufen hat, ganz laut. Und dann hat sie halt gesagt, so, gesehen. Ja, Free Everybody. Mhm. Und lustigerweise ist das Video das ist eine Bekannte von mir, die Aileen von der FAZ, das ist halt übel krass viral davon gegangen. Und es wird jetzt halt so sehr kritisiert, weil es halt so den, ja, All Lives Matter Vibe gibt, wobei ich mir auch so ein bisschen vorstellen könnte, ich meine, du bist da ja halt in einer krassen Stresssituation, da denkst du vielleicht auch nicht so darüber nach, was du jetzt gerade sagst. Vielleicht war es ein bisschen unglücklich.
Ich glaube, Kim Kardashian ist jetzt halt auch nicht, also ist auch mal wieder so eine Person, von der ich jetzt nicht unbedingt so politische Takes hören brauche, weil ich glaube, dass sie noch weniger Ahnung hat als ich. Aber klar, sie hat halt diese Reichweite und ich finde, da muss man eigentlich schon zumindest so ein bisschen die Ausstrahlung haben, dass man sich positionieren könnte, wenn man danach gefragt wird. Aber ich weiß nicht, ob bei so einem so Thema, was so, wo es so krasse Meinungen zu gibt und so unterschiedliche und so verhärtete Fronten, ob man da als Celebrity unbedingt jetzt eine Stellung zu beziehen sollte. Ich glaube, dass jede PR-Person rät dir so davon ab. Du wolltest noch was zu den Privatjets sagen. Ich wollte noch mal kurz auf die Met-Gala, wie du sie nennst, zurückkommen. Weil, also ist dir klar, dass ein Ticket dort 75.000 US-Dollar kostet und die Tasche von Camila Cabello irgendwie 22.000 Euro und das war einfach nur ein riesengroßer Eiswürfel.
Was? Was hatte die für eine Tasche? Das muss ich nachher mal googeln. Weil ich habe mir schon so ein paar Outfits angeguckt, aber to be honest, I just do not care. Zumindest nicht in dem Sinne, dass es mich halt jetzt so interessiert, dass ich mir diese ganzen Outfits angucken muss, weil ich das schon auch irgendwo alles zu kritisieren finde, weil da so viel Geld reingesteckt wird, was halt in anderen Dingen viel besser aufgehoben wäre. Das sind halt einfach Dimensionen von Geld, die ich mir persönlich, auch als Person, die einfach in fucking Armut aufgewachsen ist, mir nicht vorstellen kann. Ich weiß nicht, wie viel 75.000 Dollar sein sollen. Und das werde ich mir wahrscheinlich auch nie in meinem Leben vorstellen können.
Dann eigentlich kommt es mir für das Geld, ich stelle mir das jeden Abend vor.
Nee, aber das will ich doch gar nicht. Ich will doch überhaupt nicht zu so einer Gesellschaftsschicht gehören.
Okay.
Du schon.
Ja, ich meine, ich würde halt gute Sachen mit dem Geld machen. Ich glaube schon, dass es bei mir vielleicht sogar besser aufgehoben wäre als bei Kim
Kardashian. Und was würdest du dann mit dem Geld machen?
Boah, gut, da muss ich ehrlich sagen, habe ich mir noch nicht so viele Gedanken drüber gemacht, weil das schon auch sehr weit entfernt ist von meiner jetzigen Lebensrealität. Ich glaube, ich würde versuchen, die Demokratie irgendwie zu stärken in Deutschland. Ich weiß nicht, ich meine, klar, es gibt halt voll viele Orte auf der Welt, in denen es den Menschen oder den Tieren oder der Umwelt noch viel schlechter geht als bei uns. Aber ich finde, es hat auch immer so was Kolonialisierendes, da so hinzugehen und so the white savior zu sein. Aber ich glaube, wenn ich so viel Geld hätte, hätte ich auch erstmal die Zeit, mich in Ruhe damit auseinanderzusetzen, was ich machen will.
Ich weiß nicht. Also gerade mit Hintergrund Klassenkampf
finde ich es nicht erstrebenswert, so viel Geld zu haben. Auf der anderen Seite ermöglicht einem das natürlich ein sehr bequemes Leben. Aber ich hätte gerne, dass alle Menschen auf diesem Planeten ein bequemeres Leben haben könnten. Und da muss man halt einfach irgendwo anders. Also A, ist es wahrscheinlich leider so nicht möglich, weil Superreiche sind superreich und einfach greedy und wollen natürlich auch ihren Lifestyle nicht aufgeben. Und das Reichtum auf der Welt ist ganz ungleich und unfair verteilt. Das wird wahrscheinlich auch immer so sein. Oder zumindest in der Lebenszeit, in der wir leben, wird es leider immer so sein. Aber prinzipiell würde ich mir nicht wünschen, dass ich jetzt auch reich bin, sondern ich würde mir wünschen, dass alle Leute gleichverteilteres Vermögen haben.
Aber das wird ja nicht von alleine kommen. Also dafür muss man ja was
tun. Nee. Aber es wird halt leider auch nicht davon passieren, dass eine Person reich ist. Ja, ich glaube, wir werden leider auch in unserem Podcast da keine Lösung für finden. Ich finde es ja immer so ein bisschen schade. Es wird ja viel auch auf TikTok irgendwie davon geredet, so, ja, wie könnte irgendwie ein System aussehen? Oder dass wir gerade auch in so einer letzten Phase des Kapitalismus leben. Aber wir halt mit unserer Lebenszeit es nicht mehr erleben werden, wie es vielleicht nach dem Kapitalismus aussieht. Und das finde ich halt super, super traurig. Aber zu den Privatjets wollte ich noch kurz sagen, dass auf der einen Seite ist es natürlich voll die Schweinerei, auf der anderen Seite kann halt auch eine Taylor Swift nicht Economy Ryanair fliegen. Also es geht halt einfach nicht, ne? Aufgrund des Celebrity-Statuses. Aber natürlich ist es trotzdem wichtig, diese Leute dafür zu kritisieren und da eine Awareness zu schaffen, dass es einfach nicht normal ist. Und während die ganzen $75,000 Tickets da für die Met-Gala verkauft werden, in anderen Ländern Menschen verhungern oder Krieg herrscht. Und das einfach so unterschiedliche Welten sind, die da gerade aufeinander prasseln. Aber das natürlich durch Social Media auch nochmal verstärkt wird, weil vor 20 Jahren war das same thing. Nur jetzt kommt es einem, glaube ich, nochmal krasser vor, weil man halt so davon viel mehr so live quasi mitbekommt über Social Media. Und früher hätte man es halt irgendwie in der Zeitung vielleicht gelesen und es wäre einem vielleicht gar nicht so krass bewusst gewesen.
Ja, aber ich glaube auch, dass die Ungleichheit auf der Welt sich auch verstärkt hat.
Ja, absolut. So, wollen wir mein TikTok anschauen?
Bin sehr gespannt. Du schickst es mir und ich schaue es mir mit Ton an, right?
Yes, genau. Es ist ein wesentlich leichteres Thema.
If a restaurant has a grass wall, they're gonna overcharge you for a bad experience. Like, they don't care about what they're feeding you, they care about their Instagram feed. If a coffee shop doesn't have a chalkboard for a menu and instead has this, like, minimalist wooden spreadsheet, they're gonna milk you dry, and then they're gonna charge you extra for the milk. If the name of an art exhibit starts with the word immersive, that's code for we're gonna charge you $50 to look at a screensaver being projected on a wall for 20 minutes. If the bar has a neon sign, that's fine. But if it's in cursive, that's a different kind of sign. It's a warning sign to go find a different bar that's not going to charge you $30 for a watered-down drink and a tiki mug. If you walk into a job interview and you see a spiral slide, run. They're going to overwork you, and they're going to send you into a spiral way before you even use that slide. If you go into a barbershop and it looks like a mix between the hull of a pirate ship and an abandoned light bulb factory, they're going to charge you $80 for a buzz cut. The effect that social media had on the rise of museums with ball pits needs to be studied, because honestly, if you want to lure any millennial with an Instagram addiction somewhere, add them on a automatic ball pit. There's two types of bed clinics, the ones that look like backrooms and the ones that look like showrooms. Guess which one is going to overcharge you? It's both of them. If a restaurant has a grass wall, they're gonna overcharge you.
Oh my god, ich liebe das Video.
Ja, ne?
Oh, ich liebe alles daran. Es ist so gut getextet. Und he is speaking the truth. Also, ich glaube sogar, dass ich das auch schon gesehen habe. Ich weiß aber nicht, ob ich es wirklich zu Ende geguckt habe, weil für mich war es so ein bisschen, okay, ich weiß, es kommen wird. Und ich wollte, glaube ich, mich damit nicht so konfrontieren in dem Moment, weil ich gehe immer genau zu diesen Orten. Also bei dem Café war ich raus, ja? Also das Video, nur kurz zur Erklärung, weil ihr das ja nicht sehen konntet, ist so ein Typ, ein Creator, der heißt Reeves Connelly, mit der Greenscreen-Optik bei TikTok zeigt er verschiedene Cafés oder Bars oder Restaurants oder irgendwie auch random, aber irgendwie auch eine Tierarztpraxis. ordnet so ein, dass, was so die Red Flags sind daran und weshalb sie besonders teuer sind. Und ein Beispiel davon ist zum Beispiel, wenn es so eine künstliche Pflanzenwand hat oder wenn es so ein Neonschild hat. Ja, oder.
Aber das Neonschild muss inklusiv sein. Also es gibt so auch Einrichtungen
und so. Ja, aber ich würde da sogar widersprechen, weil ich glaube, auch in Blockbuchstaben. Also in so coolen Blockbuchstaben, so Neukölln-Berlin-Core, so es ist alles aus Beton und dann so ein Neon-Schild, aber halt in Blockschrift, wird dich auch overchargen und wird auch übertrieben teuer sein. Das muss nicht inklusiv sein, das kann auch Blockschrift sein in Berlin.
Komplett, ja. Komplett. Ja, ich wollte mit dir so ein bisschen darüber sprechen, was vielleicht auch Social Media, Instagram und TikTok mit der Art und Weise gemacht hat, wie und wo wir essen gehen. Weil ich glaube, wir sind beides Leute, die sehr gerne irgendwo essen gehen oder sich vielleicht irgendwo ein überteuertes Pistaziencroissant holen, was sie irgendwo auf TikTok gesehen haben. Und ich habe jetzt auch schon mehrfach die Erfahrung gemacht, dass viele Sachen einfach nicht worth the hype sind. Aber natürlich bin ich auch genauso wie du und diese sehr gentrifizierten Locations sprechen mich leider meistens sehr an. Und es ist auch so, dass wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwo einen Trip geplant habe, keine Ahnung, Ende Juni machen wir irgendwie einen kleinen Kurzurlaub auf dem Hausboot in Hamburg und da haben wir jetzt auch schon auf TikTok geschaut, wo wir essen gehen können. Am Mittwoch waren wir in einem Hotpot-Restaurant, weil wir das auf TikTok gesehen haben.
Ich fühle das so. Aber da, ich habe noch eine kurze Rückfrage. Seid ihr wirklich jetzt schon im Restaurants raussuchen für Juni?
Ja, wir haben auch so eine Shared Google Maps Karte, wo wir diese Sachen eintragen.
Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich finde, ich merke selber schon, wie ich alt werde, aber das finde ich alt. Altcore sozusagen. Aber auch süß. Auch
was
süß,
ist daran
ja?
alt?
Sehr süß.
Das ist total effizientes Nutzen von Technologie.
Ja, ist es auch. Aber irgendwie finde ich es mega so altmäßig, wenn man. Ich finde es irgendwie mega alt, wenn man so im Vorhinein so richtig krass im Voraus plant, wo man hingehen wird. Ich weiß nicht warum. Aber das war jetzt schon wieder so eine Side Note. Ich finde das Thema, das du rausgesucht hast, mega geil, weil ich sitze gerade literally in einem dieser Places, dieses Airbnb hat 20.000 Follower auf Instagram. Eine Followerin von mir hat es mir empfohlen. Und ich habe einfach gesagt, okay, ich bin ready. Ich zahle 80 Euro die Nacht, damit ich in diesem Instagram-Place sein kann. Und es ist mir tatsächlich fast ein bisschen peinlich, weil natürlich zahlt man normalerweise hier nicht für ein Airbnb 80 Euro die Nacht, sondern man zahlt eher so 10 Euro. Man kriegt allein schon für 20 Euro ein 4-Sterne-Hotel hier. Und wir gehen in fucking Airbnb, weil ich das auf Instagram gesehen habe. Und weil es sehr Instagrammable ist. Es wird noch sehr viel Content folgen von hier.
Also ich muss nämlich bisher sagen, du hattest ja auch heute schon so das ein oder andere Foto in deine Instagram-Story gepostet und ich fand es sehr underwhelming und habe mich gefragt, wo sind die 80 Euro?
Oh, scheiße.
Sorry.
Aber es fühlt sich so an. Es fühlt sich so an, als wäre es die 80 Euro wert, weil es ist schöner, als es auf den Bildern aussieht irgendwie. Ich ärgere mich, also ich habe es auch schon gemerkt, so dass es nicht ganz so rüberkommt, glaube ich, weil ich habe verhältnismäßig wenige Likes auf meine Stories bekommen, ja. Aber es ist wirklich mega schön. Ich fühle mich voll wohl und mich entspannt, ist total hier zu sein, weil alles andere war so ein bisschen stressig auch. Und ich meine, wenn man rausgeht und hier in die City geht, dann ist es auch einfach so viel los und so viele Roller und es ist so heiß. Es sind halt über 30 Grad die ganze Zeit und deswegen ist es gerade für mich voll schön, an so einem entspannteren Ort zu sein. Aber ja, die 80 Euro sind schon heavy. Sehr heavy.
Die sind schon echt krass. Also halt, weil das halt ein Land ist, wo man definitiv nicht so viel für eine nice Unterkunft bezahlen müsste. Ich liebe solchen Content auf Instagram und TikTok und auch YouTube. Also alles, was irgendwie mit Essen zu tun hat. Oder Essenstipps und so weiter und so fort. Und bevor ich halt irgendwo, wie gesagt, hinfahre, gucke ich erstmal irgendwie auf Social Media. Aber, und das ist nämlich das Ding, man darf den Sachen echt nicht so vertrauen. Und wenn eine Person sagt, das sind die besten Udon-Nudeln ever, dann macht die Person das nicht, weil es wirklich die besten Udon-Nudeln ever sind, sondern weil das natürlich besser geklickt wird. Ich hatte, also wir hatten jetzt auch vor ein paar Wochen waren wir bei so einem Brunch-Buffet, was wir auch auf in irgendeinem Reel oder so gesehen hatten und da auch erstmal dachten so, boah, geil, da gibt's irgendwie so einen Schokobrunnen, das ist ja total fett. Und ich bin überhaupt keine so eine Buffet-Brunch-Maus. Aber wir wollten da trotzdem hin und dann haben wir noch so voll spontane Reservierung bekommen und am Ende waren wir halt richtig hardcore enttäuscht, weil das war definitiv nicht das beste Brunch ever, sondern das war halt irgendwie so ein mittelmäßiges Hotel-Brunch, also oder wie ein Hotel-Brunch, das war nicht im Hotel, was halt auch noch einen Schokobrunnen hatte. Ja, wow, mega. Und ich glaube, dass das ganz vielen so geht, dass sie irgendwo hinrennen, weil sie das auf Instagram oder TikTok gesehen haben und das als das mega geilste Ding, neue trendy Hype Croissant, keine Ahnung was, angepriesen wird. Man, es ist so eine 50-50 Chance. Manchmal sind die Sachen richtig geil, manchmal ist man richtig enttäuscht.
Ich sehe jetzt gerade noch mal ein bisschen auch eine andere Brille drauf, weil ich jetzt gerade hier wie im Urlaub bin und ich finde im Urlaub ist es eh auch noch mal voll ein krasses Ding, weil die Touris machen ja alle das Gleiche am Ende und natürlich heutzutage auch sehr viel orientiert über das, was man auf Social Media sehen kann, was man an dem und dem Ort machen kann irgendwie. Und ich finde, da erlebt man dann nochmal extremer, wie Sachen auch dadurch kaputt gemacht werden, dass dann alle dahin gehen. Und vor allem, weil es dann hier ja so einen krassen Kontrast auch gibt. Ich meine, die meisten Touris haben halt so viel mehr Geld als die Einheimischen, dass die Preise dementsprechend ja auch bei den Touri-Sachen voll angepasst werden, weil sie einfach viel mehr Profit daraus schlagen können. Ja, das ist halt auch was, worüber ich mir jetzt so in letzter Zeit voll Gedanken gemacht habe. Ich mich so gefragt habe, warum will man überhaupt diese Local Experience? Warum kann man nicht das hinnehmen, was einem so angeboten wird irgendwie? Und zum Beispiel in der Stadt, die hier in der Nähe ist, Hoi An heißt die, sozusagen im mittleren Vietnam. Also die Asiaten sind ja auch nochmal richtig krass mit diesen so Sachen nachmachen von TikTok. Wir waren da in so einer Straße, plötzlich random, übelst die lange Schlange. Und wir waren so, hä, was ist hier los? Und dann haben wir gesehen, die Leute hatten alle so Becher in der Hand mit so einem Getränk und da war irgendwie so ein Lilienblatt oder so drin. Wir haben uns dann dagegen entschieden, uns da anzustellen, weil uns die Schlange zu lang war. Aber es waren halt auf jeden Fall richtig viele Koreaner, Japaner, Chinesen und so, wahrscheinlich auch Vietnamesen, die selber einfach im eigenen Land reisen, die da anstanden und ich dachte mir so, hä, why, was ist das Besondere an diesem Getränk? Ich kann es jetzt halt nicht sagen, weil ich es nicht probiert habe, aber danach haben sie alle Fotos damit gemacht, ja? Also das scheint halt auch so ein Ding zu sein, dass man selber das nochmal weitergibt, indem man das dann so festhält und irgendwie postet und dadurch wird der Hype ja noch krasser. Würdest du das auch machen?
Ja, natürlich.
Also hast du von diesem Buffet auch Footage gemacht?
Nee, habe ich nicht. Ich glaube, ich habe den Schokobrunnen fotografiert, aber ich habe da kein Foto von gepostet oder so, weil ich es halt wirklich nur so semi fand. Und wenn ich was wirklich richtig geil finde, dann würde ich das auch irgendwie in meine Story posten. Aber wenn was einfach nur super, also na, wobei, ach, ich weiß nicht. Es ist halt echt schwierig. Weil wenn was irgendwie schön und ästhetisch aussieht, aber dann würde ich halt nicht daneben schreiben, dass es das Geilste war, was ich jemals gegessen habe. Aber es ist ja natürlich auch so ein bisschen so ein, was heißt Statussymbol, aber da halt hingehen zu können, sich das leisten zu können, vielleicht auch die Zeit zu haben, noch 3 Stunden anzustehen, dann davon ein Foto irgendwo hochzuladen, hat schon auch was mit Statussymbolik zu tun.
Das ist auch ein interessanter Gedanke. Habe ich noch nicht so viel drüber nachgedacht. Worüber ich nachgedacht habe, was aber auch ähnlich ist, ist, dass für mich jetzt diese Unterkunft hier halt auch voll gut ist, weil ich besser Content filmen kann. Weil vorher, wo wir waren, war es halt voll dunkel. Und das ist halt auch was, wo viele Content-Creator ja darauf achten müssen, dass alles immer ästhetisch aussieht. Und gleichzeitig ist das ja irgendwie voll das Luxusding, weil auf sowas zu achten, können sich halt auch nur Leute erlauben, die finanzielle Mittel und die Sicherheit haben dafür. Und genauso ist es ja mit diesen ganzen TikTok- und Instagram-Trends.
Ja, und dem ganzen Essen. Und es ist ja halt auch so ein, hey, guck mal, was ich gerade gegessen habe oder wo ich gerade bin. Wow, I'm so fucking cool. Auf der anderen Seite müssen Restaurants und Cafés etc. ja aber inzwischen auch genauso sein, um erfolgreich zu sein. Weil ich kenn's ja auch von mir, wenn irgendwie ein neues Café um die Ecke eröffnet und es hat nicht irgendwie so einen bestimmten Look, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich da reingehe, geringer, obwohl mir klar ist, dass gerade bei so, keine Ahnung, zum Beispiel Manti, ja, es gibt irgendwo, das hatte mir auch, wurde mir jetzt auch auf TikTok geschickt, irgend so ein durchgestylter Manti-Laden, die irgendwie da auch noch so fancy Toppings und sowas drauf machen. So, nee, das sind wahrscheinlich nicht die besten Manti, die du hier kriegst. Die besten Manti sind die, die aus einem bisschen abgefuckten kleinen Ranzladen kommen, wo Oma noch hinten irgendwie in der Küche sitzt und die selber faltet. Das darf man irgendwie auch nicht vergessen. Nur weil ein Laden halt geil aussieht, dass Essen nicht immer so geil sein wird. Und darauf kommt es auch letztendlich drauf an. Also, wenn das Essen nicht geil ist, dann ist das Essen einfach nicht geil.
Aber ich finde, Berlin hat das voll auf die Spitze getrieben, weil es gibt ja total viele Läden, die bewusst extra scheiße aussehen und so irgendwelche Möbel drin stehen haben, die wirklich von der Straße sein könnten. Eben diese besagten Betonläden, wo wirklich so die Wände sind unverputzt und so. Und trotzdem zahlst du so scheiße viel Geld. Also ich habe das Gefühl, manchmal die Berliner oder generell die Hipster, wahrscheinlich deutschlandweit, die wollen scheiße behandelt werden und trotzdem noch viel Geld dafür zahlen. Weißt du, weil das sind auch noch die Läden, wo du dich sogar noch selbst bedienen musst.
Es gibt ja auch nochmal einen Unterschied zwischen Ranzläden und gentrifizierte Ranzläden, die halt so eine schicke Betonwand haben, ne? Ich habe aber mir noch so eine kleine Liste gemacht von Dingen, von denen ich vielleicht enttäuscht war und auch noch einer sehr interessanten Gesundheitsamt-Info, die kaum jemand kennt. Ich würde die jetzt einfach mal kurz durchgehen und vielleicht hast du ja auch noch was zu ergänzen. Das ist jetzt natürlich so sehr Berlin-lastig.
Ich weiß, welche Gesundheitsamt-Info.
Na, ich bin gespannt. Also, weil ich habe immer das Gefühl, das kennt irgendwie niemand. Mir hatte das auch damals eine Freundin gesagt und ich fand's übel krass. Naja, also erstmal war ich bei der Disney Friendship Experience. Es ist ja nicht immer nur Essen oder Cafés und so, die auf TikTok und Instagram gehypt werden und dann vielleicht nicht so geil sind, wie man erwartet hat. Sondern es gibt ja auch ganz viel so diese Ausstellungen oder irgendwelche Immersive-Erlebnisse. Das ist, glaube ich, auch in dem TikTok drin. Und ich war mit Freunden bei der Disney Friendship Experience, weil das auch so erstmal ganz cool aussah.
Was ist das bitte? Kannst du mich einmal kurz aufklären?
Ja, das war so eine Disney-Experience, wo du durch so verschiedene Räume gegangen bist, die halt einen Disney-Film repräsentiert haben. Also zum Beispiel König der Löwen, Alice im Wunderland. Du bist da halt so durchgegangen und in jedem Raum ist irgendwie was passiert. Das war aber einfach nur in so einer Halle mit so, also das war schon wirklich trashig. Wenn du natürlich irgendwie gut fotografieren und filmen kannst, dann konntest du das auch ganz nett aussehen lassen. Aber im Prinzip waren das so kleine abgetrennte Räumchen, wo die Decke auch nicht besonders hoch war. Also es war irgendwie so alles super trashig. Du warst da total schnell durch. Man hat sich so gefragt, so wofür habe ich jetzt gerade das Geld bezahlt? Das war wirklich schlecht. Wir haben dann irgendwie das Beste draus gemacht, aber geil war es nicht. Dann war ich irgendwie Anfang des Jahres mit meiner Freundin Jana bei so einem gehypten Café in Mitte, ich weiß leider nicht mehr, wie das heißt, wo es so runde Pistazien-Croissants gibt. Und da waren wir auch beide so ein bisschen so, ja, ist schon lecker. Oh, es ist BeReal-Zeit. Jetzt muss ich kurz mein BeReal machen. Da musst du leider die Kamera einmal anmachen.
So fake, noch fürs BeReal.
Gut, dann kann ich jetzt weiterreden.
Okay.
Und die Kamera wieder ausmachen. Da dachten wir auch beide so, ja, ist es auch nicht so geil, wie wir erwartet hätten. Dann finde ich, ist auch sowas, wo ich nie war. Das ist ja dieses gehypte Egg-Drop-Sandwich-Restaurant.
Ich wusste, dass es kommt.
Ich wollte eigentlich gar nicht den Namen senden. Naja, also das Ding ist, ich weiß halt von jemandem, die da noch ein bisschen mehr Infos zu diesem Restaurant hat. Ich persönlich würde da vielleicht nicht unbedingt essen. Das ist auch so diese Gesundheitsamtssache. Also zum Beispiel, weil du das nämlich irgendwie inzwischen, ist es, glaube ich, gesetzlich vorgesehen, dass du das machen musst, dass du anfragen kannst bei Gesundheitsämtern, wie es so in deinen Lieblingsrestaurants aussieht und wie so die letzten Kontrollen abgelaufen sind. Und beziehungsweise die müssen das auch öffentlich zugänglich haben. Und zum Beispiel hat das Gesundheitsamt Pankow eine ganz tolle Webseite, wo du dir alle Restaurants in Pankow anschauen kannst. Und dann haben die da sogar Fotos von den Küchen eventuell veröffentlicht. Da steht dann so drin, wie Schimmel da und da gefunden. Und da haben sie auch so eine schöne Ampelbewertung. Und ich sag mal so, in den meisten Restaurants sieht's nicht so gut aus. Ist das das, was du auch meintest?
Ja, weil ich habe das schon mal in deiner Story auch gesehen. Aber ich finde den Laden auch eh overhyped. Also ich war da einmal und ich ekel mich ja eh irgendwie so vor Tierprodukten manchmal. Und so ein flüssiges Ei finde ich so hardcore eklig. Und das ist da ja drin. Ja, not my thing.
Ich habe es auch noch nie gegessen und ich will es auch irgendwie nicht essen. Und dann sind aber auch so Sachen wie zum Beispiel das Cocodrillo, was damals übel heftig gehypt wurde, als es neu war und du irgendwie Ewigkeiten,
oh, das liebe ich,
Reservierung und sowas bekommen hast. Nee, so I'm sorry. Also erstmal ist mir das,
nee,
da einfach too much.
Dann zauberst mir nicht.
Nee, ich war wirklich enttäuscht. Und auch die Leute, die mit mir da waren, wir waren alle so, weiß nicht, gibt auch bessere Trüffelpasta woanders. Also es ist halt eigentlich einfach nur so eine 0815 neapolitanische Pizza, wo es auch in Berlin definitiv bessere gibt. Ich persönlich bin der Meinung, it's not worth the hype. Das, was ich irgendwie ganz cool fand, war, ich habe dann noch Tiramisu bestellt und dann kommen die halt mit so einer fetten, so einer Auflaufform voll mit Tiramisu und dann geben die dir halt so viel, wie du willst. Ich finde, Cocodrillo ist auch, ja, kann man mal hingehen, aber muss ich auch nicht nochmal machen.
Ich fand es halt auch voll geil, so von der Einrichtung her und so, ne? Also es hat schon voll was. Und ich finde das Essen auch gut. Und ich finde es sehr authentisch, dass die Kellner auch irgendwie kein Deutsch können.
Das hast du aber in Berlin überall.
Ja, gut, das stimmt. Aber dann musst du jetzt noch verraten, wo es bessere Trüffelpasta gibt als dort.
Also Trüffelpasta bin ich jetzt tatsächlich nicht so die Expertin. Das waren eher so die Mädels, die mit mir da waren. Die meinten so, oh ja, wissen wir nicht. Aber was neapolitanische Pizza angeht, ist mein Favorite in Berlin Mala Femena. Gibt's einmal in, ich glaube, Prenzlberg und in Friedenau. Und die gewinnen jedes Jahr, sind die in so einer Liste drin von den Top 50 besten Pizzerien der Welt. In dieser Wertung ist Italien ausgeschlossen. Ich halte diese Pizza für sehr geil. Und die haben so ein richtig geiles Pistazien-Tiramisu, wo ich mich halt reinlegen könnte. Da habe ich aber zum Beispiel das Gefühl, dass das nicht eine von den Pizzerien ist, die so krass irgendwo gehypt wurden. Weil das kennt immer niemand, wenn ich das sage.
Ja, ich kenne das auch nicht. Aber warte ab, bis irgendein TikToker das entdeckt.
So ist es nämlich. Und dann kriegt man Ewigkeiten keinen Platz mehr.
Um es auf unser Kernthema zu beziehen, merken wir einen Generationenunterschied? Ich würde sagen, nein.
Ich glaube, zwischen Millennials und Gen Z nicht. Wenn es dann ein bisschen älter wird, ja.
Die Älteren, die nicht auf Social Media sind, die so auf Facebook sind oder so. Ich weiß nicht, wonach die ihre Restaurants aussuchen. Vielleicht nach Mundpropaganda oder so.
Oder TripAdvisor, ist das auch noch ein Ding?
Aber irgendwie, also ja, das gibt's auf jeden Fall. Hier in Vietnam sehe ich das auch dauernd. Die wollen auch alle hier das ständig, dass man die bewertet. Ich kriege dauernd auch nochmal Mails von Sachen, die jetzt irgendwie schon eine Woche her sind, dass ich da bitte noch bewerten soll. Aber ich finde irgendwie TripAdvisor ist ja auch wieder eine Sache, die man so im Netz aufsuchen muss. Also wenn, dann stelle ich mir vor, dass das dann meine Mutter, dass jetzt TripAdvisor jetzt gerade entdeckt und denkt, sie wäre voll am Puls der Zeit, weil sie was googelt und eine eigene Website gefunden hat, wo so Bewertungen stehen.
Ich frage mich auch gerade, wie haben wir das, also wie hat man das früher gemacht? Aber in so Reiseführern stehen ja auch ganz oft halt Restaurants drin, aber halt ohne Bilder.
Stimmt.
Oder man ist halt einfach rumgelaufen und ist irgendwo reingegangen. Aber ich meine, wir sind halt beide jetzt auch schon irgendwie in der Zeit aufgewachsen. Als ich meine ersten Reisen gemacht habe, da gab es schon lauter Blogs, wo ich gucken konnte, was irgendwie cool ist und wo ich hingehen möchte.
Ja.
Irgendwie kenne ich das gar nicht, weil ich auch erst relativ spät angefangen habe, überhaupt großartig zu verreisen, weil halt einfach das Geld nicht da war. Ich glaube aber trotzdem, dass man nicht immer nur dahin geht, was man irgendwie auf Instagram und TikTok gefunden hat, sondern gerade wenn man im Urlaub ist, da läuft man ja auch viel rum und dann guckt man mal irgendwie, wo es vielleicht ganz gut aussieht. Sieht und guckt den Leuten so ein bisschen auf den Teller an, guckt vielleicht auch, was für Leute da irgendwie sitzen und entscheidet sich dann ja auch danach oftmals irgendwie für was. Gerade wenn man dringend Hunger hat und dringend irgendwo was essen muss oder eben in so Ländern ist wie, keine Ahnung, Albanien. Ich glaube, da hatten wir vorher nicht irgendwo geguckt, wo es irgendwie Tipps für geiles Essen gibt, sondern haben uns einfach treiben lassen. Und haben immer wirklich extrem gut gegessen.
Ja, Albanien hat aber auch mega geiles Essen, muss man mal noch dazu sagen. Und ich habe mir auch zur goldenen Regel gemacht, dass ich eigentlich immer, bevor ich irgendwo reingehe, auch wenn ich das so on the street gesehen habe und cool finde, nochmal kurz Bewertung gucke, weil ich schon manchmal enttäuscht wurde, wenn ich da einfach so reingegangen bin. Und dann war das Essen voll schlecht, dann habe ich Bewertung danach geguckt und dann war Bewertung auch schlecht. Dann dachte ich mir so, ey, bist doch dumm, hättest mal vorher geguckt. Und deswegen gucke ich jetzt auch vorher immer nochmal Bewertungen.
Voll, aber ich finde auch, dass man Bewertungen nicht immer vertrauen kann.
Das stimmt, vor allem Google-Bewertungen. Dazu habe ich auch eine lustige Story. Und zwar war ich ja vor ein paar Jahren in Sri Lanka. In meiner jetzigen Beziehung bin ich die Person, die chillt und mein Freund sucht alles raus und ich folge einfach. Abgesehen von dieser einen Unterkunft, wo wir jetzt hier sind. Bei meinem Ex-Freund war das halt andersrum. Da war ich immer diejenige, die alles immer organisiert und rausgesucht hat. Und mit dem war ich halt damals in Sri Lanka. Und dann hatte ich irgendwann zu ihm gesagt, ich so, ey, kannst du bitte jetzt auch mal was raussuchen? Ich habe keinen Bock mehr. Mich stresst es halt auch, das die ganze Zeit machen zu müssen, weil wir sind halt auch viel rumgereist und so. Und ständig musste ich da irgendwas raussuchen. Und dann hat er halt einmal was rausgesucht und er ist halt so ein Surferboy und hat dann natürlich darauf geachtet, dass es irgendwie in der Nähe ist von einem guten Breakpoint. So. Leute, ich weiß nicht mehr, ob das Wort richtig ist, aber eine Stelle, wo das Wasser gut bricht, damit man da gut surfen kann und so. Und dann hat er halt irgendwie so ein Hostel gefunden, wo unten drin auch noch ein Surfshop war. Und da sind wir hin und die hatten halt auch voll gute Bewertungen. Und dann haben wir da übernachtet und erstmal, als wir angekommen sind, irgendwie hatten die gar nicht so richtig auf dem Schirm, dass wir irgendwie einchecken und dass wir überhaupt kommen. Dann war das Zimmer so krass dreckig. Wirklich, das Waschbecken war so versifft, da waren Haare und so. Es war einfach alles auch in einem voll schlechten Zustand. Und dann waren wir aber noch so, egal, wir verkneifen uns das, wir sagen dazu jetzt nichts, haben da gepennt. Und einfach bis 4 oder 5 Uhr nachts war richtig, richtig, richtig laut Musik und Party von der anderen Straßenseite. Es war halt so eine schmale Straße. Und die andere Straßenseite war halt so eine Bar und die gehört halt auch zu diesem Hostel dazu. Und turns out, später sind wir nämlich weitergereist und dann trifft man ja so andere Reisende und dann waren voll viele so, und ja, wo wart ihr schon? Dann waren wir so, ja, wir waren da und da in diesem einen Hostel. Und die so, ah, voll geil, da sind immer die besten Partys. Wir fahren da immer noch hin abends, wenn alles andere zumacht und so. Und wir waren so, what the fuck, dieser Platten, diese Location ist einfach unter allen Travelern dafür bekannt, dass man da so After-Hour-mäßig was machen kann und so richtig lange noch feiert und so. Und wir haben einfach genau da geschlafen und konnten natürlich die ganze Zeit nicht schlafen. Und die guten Bewertungen kamen einfach daher, dass diese Bar, der Surfshop und das Hostel zusammen eine Google-Location waren. Und wenn man eine 5-Sterne-Bewertung bei Google gegeben hat, hat man einen Free-Shot bekommen. Und das haben natürlich alle gemacht, weil alle Backpacker keine Kohle haben. Und das war so schlimm, dass ich wirklich, das ist mein, ja, es ist mein größter Allmann-Move ever. Aber ich habe wirklich so eine richtig krass schlechte Google-Bewertung geschrieben und auch Bilder hochgeladen. Und jetzt wird mein innerer Allmann immer so voll belohnt, weil ich so in regelmäßigen Abständen so E-Mails von Google kriege, dass diese Bewertung total relevant für alle anderen Reisenden wäre und schon 20.000 Views hat und so. Und ich hoffe einfach nur, dass niemand mehr in diesem Hostel übernachtet. Das war wirklich die schlimmste Experience.
Oh, das ist ja furchtbar. Aber ich hatte tatsächlich das so andersrum mal in Amsterdam. Da war ich mit meiner besten Freundin und ihrem damaligen Freund. Und das war alles so sehr spontan. Und ich wollte halt schon immer mal irgendwie auf so einem Hausboot übernachten. Aber das war dann irgendwie, das war uns zu teuer, da irgendwie ein Airbnb. Und oft sind die auch für mehr Leute als jetzt irgendwie 3. Und dann haben wir halt auf Booking.com super billig so ein Hausboot gefunden, beziehungsweise ein Hotel auf einem Hausboot, was direkt vor diesem, ich glaube, es heißt Nemo, dieses Museum, also da so sehr nah auch am Hauptbahnhof und so, aber direkt am Wasser, übel geil. Ja gut, natürlich ist ein Boot am Wasser, ich trottel. Dann sind wir da halt hingekommen und es sind halt sogar 2 Boote so gegenüber gewesen, alles so übel schön, wir waren richtig hyped und das haben alles irgendwie so junge Leute gemacht und das war auch alles total schön aufgearbeitet. Die Zimmer waren halt winzig so. Also ich war froh, dass ich mein Einzelzimmer hatte. Ich weiß nicht, wie die sich da zusammen irgendwie so ein Zimmer geteilt haben. Aber wir fanden es wirklich Premium. Und man konnte den ganzen Tag dann da an Deck chillen. Und die haben laut Musik gespielt. Und wir fanden es wirklich richtig geil. Und dann haben wir irgendwie nach dem Trip die Bewertungen gelesen. Weil das haben wir irgendwie vorher nicht gemacht. Und da waren halt lauter schlechte Bewertungen von irgendwelchen Boomern, die halt auf dieses Boot gegangen sind und denen das halt zu laut war, meine Katze ist gerade auf die Tür gesprungen, die halt kritisiert haben, dass da Leute irgendwie den tagsüber dann an Deck gechillt und Musik gehört haben und gekifft haben und so. Und das fand ich halt auch ganz lustig, weil ich kann schon total nachvollziehen, warum diese Leute das scheiße fanden. Aber we had the time of our lives, ne?
Geil, ja. vielleicht ist dann diese TikTok-Sache auch gar nicht so schlecht, weil dadurch wird halt viel mehr die Zielgruppe auch gefunden, ne? Wenn jetzt junge Leute so ein Video über das Brot sehen, dann gehen die halt dahin, weil die genau das wollen. Und Boomer werden es gar nicht erst mitkriegen, weil sie kein TikTok nutzen.
Ja, aber die buchen das dann über Booking.com und regen sich dann auf und geben schlechte Bewertungen. Dabei war das das geilste Hausboot, wo man hätte hingehen können.
Jetzt will ich auch dahin.
Ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt. Warte, ich suche das mal kurz raus. Weil ich wette, dass Leute das dann jetzt wissen wollen.
Übrigens, by the way, ich habe jetzt rausgefunden, weshalb es so viele von diesen Gelee-Dingern in meinem Getränk gibt. Und zwar ist das hier eine Spezialität in Vietnam. Das ist wie so eine süße Suppe und das ist eine Nachspeise. Hat man halt einfach so eine süße Suppe mit diesen Gelee-Teilen da drin. Und das habe ich mir apparently bestellt, um es zu wissen.
Okay, ich habe gefunden, wie das Hotel hieß. Und zwar The Cabin at MPS Norderzon in Amsterdam. Und wir haben damals für 3 Nächte für 3 Personen 474 Euro bezahlt. Was für Amsterdam auf jeden Fall fair ist. So, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. Aber nehmt euch Europax mit. Und die haben auch so eine ganz lustige Glocke oben im Aufenthaltsraum hängen. Die muss man ringen, wenn man Geschlechtsverkehr hatte.
Ich wollte noch kurz einen Nachtrag machen. Und zwar diese süße Suppe, von der ich erzählt habe und die ich mir hier aus Versehen anstelle von Bubble Tea bestellt habe, heißt Che. Und ich will das einmal, dass mir das Google Maps irgendwie ausspricht. Warte, dann, weil ich werde safe falsch aussprechen.
Che. Suppe, isst man das dann eigentlich mit einem Löffel?
Ja, ich habe ja auch einen Löffel dazu bekommen.
Ach so. Okay, das hast du gar nicht gesagt.
Ja, ich habe zwischendurch ein bisschen gelöffelt jetzt auch am Ende. Aber ich weiß nicht, irgendwie holt es mich nicht so ab, ehrlich gesagt. Ich finde es ein bisschen weird, vor allem, weil da sind so viele unterschiedliche drin und man weiß nicht, was man bekommt. Manche schmecken nicht so geil. Okay.
Dann war das Folge 4. Leute, folgt uns auf Instagram und auf TikTok und gebt unserem Podcast sehr gerne 5-Sterne-Bewertungen.
Juhu!
Wir hören uns und sehen uns dann am 1. Warte mal, nee, es ist Mai. Oh fuck, am 1. Juni.
Oh Gott, dann müssen wir nochmal mit Online-Call aufnehmen. Gut, dann hoffen wir, dass wir bis dahin beide besseres Internet haben.